Wer kennt nicht die Frage von euch, bin ich gerettet oder nicht? Bin ich ein Christ oder nicht? Entweder hast du dir die Frage schon mal selber gestellt oder sie von jemand anders gehört und was hast du dann gedacht oder sogar geantwortet? Oder vielleicht geht es ja da noch weiter und man sagt, ich kann einfach nicht errettet sein. Ich bin ein so schlechter Mensch, ich habe so viel gesündigt, Gott kann mich einfach nicht mehr annehmen, weil er so zornig ist auf mir. Oder hast du vielleicht das schon mal gehört? Wie kann Gott eigentlich so jemanden annehmen? Der hat so viel gesündigt, der hat so viele schlimme Dinge gemacht. Gott wird doch einen solchen nicht erretten, oder? Es sind immer wieder die gleichen Fragen. Wie groß ist die Gnade und Vergebung Gottes wirklich? Kann Gott einem wirklich alle Sünden vergeben? Hat wirklich jeder Zugang zu der Gnade Gottes? Ja oder nein? Was denkst du? Oder viel wichtiger die Frage, was sagt eigentlich Gottes Wort dazu? Damit du erstens wirklich biblisch korrekt Bescheid weißt und zweitens wirklich biblisch korrekt antworten kannst. Was sagt Gottes Wort zu diesen Fragen? Wenn wir mal genauer in Gottes Wort hineinschauen, und ich denke, das habt ihr alle schon mehr oder weniger getan, sehen wir doch schnell, dass Gottes Wort voll ist von der Gnade, der Liebe und der Vergebung Gottes. Richtig? Wenn wir genau hinschauen, sind es die Themen, die wir immer wieder finden, die wir immer wieder lieben, die wir immer wieder hören wollen und das auch zu Recht. Doch wenn wir noch genauer weiterlesen, finden wir in Gottes Wort eben auch eine Kehrtseite. Dinge, die wir vielleicht nicht so gerne lesen, die aber genauso wichtig sind, um das Evangelium wirklich vollständig zu verstehen. Denn Gottes Wort offenbart uns auch, dass Gott ein Richter ist, dass er ein zorniger Gott ist, ja, dass er Menschen ganz verschließen kann. Und ja, es gibt sogar eine Sünde in Gottes Wort, die nie vergeben werden kann. Niemals in Ewigkeit. Wirklich? Ja. Und da sind wir genau angekommen in unserem Abschnitt in Markus 3, die Verse 28 bis 30, mit dem Titel heute Morgen Vergebung und Gericht, die Lästerung des Geistes. Und wir wollen uns hier in Gottes Wort mit zwei fundamentalen Wahrheiten beschäftigen über die Vergebung und das Gericht Gottes, die wir alle klar und deutlich verstehen müssen. Doch bevor wir eintauchen in unsere Verse, lasst uns noch mal kurz eintauchen in diesen Abschnitt hier, in diese Zeit in Markus, um wirklich zu verstehen, wo befinden wir uns eigentlich im öffentlichen Dienst von Jesus. Und schaut mal in Kapitel 1 rein. Wir haben gesehen, gleich am Anfang, die Einsetzung Jesu, wo der Heilige Geist auf ihn herabkommt. Danach beruft Jesus seine ersten Jünger. Dann treibt Jesus den ersten Geist aus, was zu großen Erstaunen führt in 1,27, wie wir alle dann sagen, was ist das? Was für eine neue Lehre ist dies? Mit Vollmacht gebietet er auch den unreinen Geistern und sie gehorchen ihm. Nach weiteren Heilungen dann, weil alle Kranken zu Jesus kamen, wirklich alle Menschen zu ihm drängten, alle erfuhren von Jesus, wird es langsam ungemütlich, wie uns 2,6 zeigt. Da heißt es dann, es saßen dort etliche von den Schriftgelehrten, die dachten in ihrem Herzen, was redet dieser solche Lästerung? Wer kann Sünden vergeben als nur Gott allein? Doch das war nur der Anfang. Danach sehen wir, wie die Schriftgelehrten und Pharisäer meckerten über Jesus in Vers 16, weil er bei den Zöllnern zu Tisch lag, richtig? Dann in den Versen 18 bis 28 meckerten sie über die Jünger, weil sie angeblich ihre Gebote nicht einhielten und sich verunreinigt hatten. Und diese Ablehnung gipfelt dann schon in 3 Vers 6, wo Jesus wieder heilte. Da heißt es, da gingen die Pharisäer hinaus und hielten sogleich mit den Herodianern Rat gegen ihn, wie sie Jesus umbringen konnten. Leute, hier in Kapitel 3 befinden wir uns bereits in der Mitte von dem öffentlichen Dienst Jesus. Die ersten 1,5 Jahre sind in Kapitel 3 in unserem Tempo Markus-Evangelium schon vorbei. Und hier in der Mitte des öffentlichen Dienstes Jesus sehen wir schon den ganzen Hass und die ganze Abneigung der geistlichen Elite, sodass sie ihn umbringen wollten. Und an diesem Hochpunkt sehen wir dann, wie Jesus seine Jünger beruft, die 12 Jünger, die engsten Freunde, als die 12 Säulen der Gemeinde und immer wieder minus Judas plus Matthias dann später in Apostelgeschichte 1. Doch dann gibt es in Markus einen riesigen Sprung. Denn zwischen den Versen 19 und 20 hier in Kapitel 3 geschieht in den anderen Evangelien eine ganze Menge, die das Tempo-Evangelium Markus einfach weglässt. Denn zwischen diesen beiden Versen hier in Markus 3, 19 und 20 finden wir die ganze Bergpredigt im Matthäus-Evangelium. Alles, was im Matthäus-Evangelium zur Bergpredigt geschrieben steht, kommt hier dazwischen. Dazu lesen wir in Lukas 7, dass Jesus einen toten Jungen auferweckte, dass er den Dienst von Johannes den Täufer besprach, dass ihn eine Frau salbte und seine Füße mit ihren Haaren trocknete und das alles im Haus eines Pharisäers. Und dann heilte Jesus wieder einen dämonenbesessenen Mann. Jesus wirkte in der Kraft des Geistes und alle sahen es. Und das führte dazu, dass dann in Matthäus 9, 33, immer noch zwischen 19 und 20, die Volksmenge sagte, niemals wurde so etwas in Israel gesehen. Niemals haben wir so etwas gesehen. So dass dann in 12, 33 im Matthäus-Evangelium, 12, 23, wieder die Volksmenge sagte, als die Parallelstelle von unserer Stelle in Markus 3, dann sagten, ist dieser nicht etwa der Sohn Davids? Alles, was Jesus getan hatte bis zu diesem Punkt, führte dazu, dass die Menschen, die ganz einfachen Leuten sich fragten, irgendwas stimmt hier nicht. Dieser Mensch ist anders. Kann es wirklich wahr sein? Ist er der Messias? Ist er der wahre Sohn Gottes? Und diese Erkenntnis der Volksmenge führte zu einer Panik unter den Schriftgelehrten und Pharisäern. Warum? Sie als die Gelehrten kannten das Alte Testament. Sie wussten alles, was über den Messias geschrieben wurde. Sie wussten, was passieren würde, wenn er kam. Und nun sahen sie Jesus. Ja, sie folgten Jesus auf Tritt und Schritt. Sie sahen alles Übernatürliche, was Jesus wirkte. Blinde wurden sehend, Lahme gingen umher und Tote wurden lebendig. Alle sahen es. Und keiner konnte die Wunder widerlegen. Keiner konnte sie leugnen. Sie geschahen wirklich. Doch anstelle, dass diese Schriftgelehrten und Pharisäer in Asche und Sacktuch Buße taten und jubelten über den endlich gekommenen Messias, lehnten sie Jesus ab. Sie versuchten alles, um ihn zu überführen, aber keine Chance. Jesus war unantastbar. Seine Werke waren unleugbar. Und weil sie nichts mehr tun oder sagen konnten, gingen sie eine Stufe weiter von unserem Abschnitt letzten Sonntag in Markus 3, ab Vers 20, indem sie behaupteten, Jesus selbst muss mit einem Dämon, mit dem Obersten der Dämonen besessen sein, indem er für Satan diese Werke tat. Sie konnten Jesus nicht umbringen, noch nicht. Sie konnten seine Werke nicht leugnen. Also konnten sie nur noch eine Sache tun, seine Werke der Macht der Finsternis zuschreiben. Und ihr fragt euch jetzt, warum taten diese Pharisäer und Schriftgelehrten eigentlich das hier und lehnten ihn so ab? Warum dieser Hass? Warum keine Buße, keine Freude, kein Glauben? Ich meine, sie warteten doch auf ihn. Diese geistliche Elite damals hatte nur noch ein Interesse und es war ihre eigene Macht. Sie liebten die ersten Sitze, sie liebten ihr Ansehen, sie liebten den weltlichen Ruhm mehr als den kommenden Messias. Und so lästerten sie gegen Jesus. Doch unser Herr, und das haben wir letzten Sonntag gesehen, in all seiner Macht und Stärke zerstörte alle ihre Anklagen, indem er ihnen klar machte, ich bin stärker als Satan. Meine Werke sind allein gut, das sagt Jesus. Und das bedeutete, ich bin, der ich bin, der wahre Gott im Fleische, als der wahre Messias. Doch Jesus, interessanterweise in unserem letzten Abschnitt, bleibt hier auch nicht stehen, sondern geht auch eine Stufe weiter, weil die geistliche Leiter so bewusst, so öffentlich und so gezielt seine Werke lästerten, fährt Jesus nun mit den zwei fundamentalen Wahrheiten aus unserem Text heute fort, wo wir jetzt weiterlesen wollen, in Markus 3, 28 bis 30, guckt hinein, wo Jesus sagt, wahrlich, ich sage euch, Alle Sünden sollen den Menschenkinder vergeben werden, auch die Lästerungen, womit sie lästern. Wer aber gegen den Heiligen Geist lästert, der hat in Ewigkeit keine Vergebung, sondern er ist einem ewigen Gericht verfallen. Denn sie sagten, er hat einen unreinen Geist. Lasst uns also nun mit allem, was wir gehört haben, mit dieser Einführung hinein in diese Zeit, hinein in dieses Geschehen, zu unserer ersten fundamentalen Wahrheit hier kommen, die Wahrheit von Gottes Vergebung. Das soll unsere erste Wahrheit sein, mit der wir uns beschäftigen, die Wahrheit von Gottes Vergebung. Und Jesus ist derjenige, der hier spricht, und er fängt in Vers 28 noch einmal an mit diesen wunderbaren Worten: Wahrlich, ich sage euch. Und das sind die Worte, die wir sofort verstehen müssen, denn es ist so entscheidend für diesen ganzen Abschnitt. Denn es ist das erste Mal im Markus-Evangelium, dass Jesus hier sagt, wahrlich. Und dieses Wort wahrlich kommt nur in den Evangelien vor und kommt ausschließlich aus dem Mund unseres Herrn. Doch was bedeutet dieses wahrlich hier eigentlich? Warum ist es so besonders? Und ich bin sehr froh, dass ihr das fragt. Denn wahrlich ist das griechische Wort Amen. Klingelt's da? Wie im Hebräischen, welches wir doch so gut kennen am Ende unserer Gebete, richtig? Denn Amen bedeutet wahrlich, wahrhaftig oder so ist es. Es ist eine Bestätigung oder Bekräftigung von dem, was gesagt wurde. Doch wenn Jesus wahrlich sagte oder gebrauchte, war das immer, bevor er etwas zu sagen hatte. Und das Ganze 14 Mal im Markus-Evangelium. 14 Mal, also nicht jedes Mal. Und jetzt könntet ihr vielleicht einwenden und sagen, Moment mal. Ich dachte, wenn Jesus spricht, ist immer alles wahr und wahrhaftig. Ja, und das stand 100%. Warum also fängt Jesus hier mit Amen an, mit wahrlich? Denn er gebraucht es ja nicht jedes Mal. Warum hier? Und warum zum allerersten Mal hier in Kapitel 3 im Markus-Evangelium, in unserem Abschnitt? Warum? Weil Jesus etwas Fundamentales, etwas Bedeutendes jetzt zu sagen hat. Und er sagte hier frei übersetzt, hört jetzt genau zu. Was jetzt kommt, ist so fundamental wichtig, so entscheidend, so weitreichend, dass ihr alle hinhören müsst. Als wenn er sagen würde, wer ein Ohr hat zu hören, der höre jetzt, hier und heute. Und die Aussagen, die jetzt folgen, die haben es wirklich in sich mit zwei fundamentalen Aussagen. Und zuerst sehen wir in Vers 28 einen der schönsten und glorreichsten Aussagen der ganzen Bibel, oder? Was sagt er? Alle Sünden sollen den Menschenkinder vergeben werden. Es ist die fundamentale Wahrheit der Vergebung Gottes. Und es ist nicht wunderbar zu lesen, alle Sünden sollen den Menschenkinder vergeben werden. Doch hier müssen wir ein bisschen länger stehen bleiben und einfach nochmal zu klären, was bedeutet eigentlich biblische Vergebung? Was bedeutet das eigentlich anhand von Gottes Wort wirklich? Denn wir hören es so viel. Also, die Wurzel von dem Wort vergeben oder Vergebung bedeutet etwas wegsenden, von etwas getrennt werden oder sogar freigesprochen oder freigelassen zu werden. Und das griechische Wort hier für vergeben hat sogar noch eine starke Präposition, ich weiß Grammatik, ja, sodass es mit Entschlossenheit, mit aller Kraft weggesandt oder entlassen wird. Doch was wird eigentlich bei der Vergebung weggesandt? Ja, könnte man jetzt fragen, war vergeben heißt weggesandt werden, freigesprochen werden? Was wird von uns getrennt? Oder von was werden wir freigesprochen? Denn es klingt doch so schön, oder? Wenn wir zu uns sagen gegenseitig, Gott hat dir vergeben. Ja, es klingt doch so wunderbar. Und wenn der Herr dein Retter ist, dann ist es vollkommen wahr, dass dir vergeben ist. Doch die Frage ist, braucht ein Mensch eigentlich Vergebung? Und wenn ja, was hat dir Gott dann alles vergeben? Und das ist so zentral und so entscheidend hier. Und vielleicht denkst du jetzt, ist doch logisch, guck doch einfach in den Text, Herr Pastor, ja? Da steht's doch, alle Sünden! Aber Leute, wenn wir heute in die Gemeinde Gottes gucken, sind diese Tatsachen oder diese Aspekte des Evangeliums werden immer mehr unter den Tisch geworfen. werden immer wieder unter den Tisch fallen gelassen und nicht mehr erwähnt, dass man sich die Frage nicht mehr stellt. Und man hört immer wieder, dir ist vergeben, Gott ist voll Gnade, Gott ist voll Liebe, du bist errettet, aber es wird nicht geklärt, was wird eigentlich weggelassen? Errettet woraus? Gnade wegen was? Und Leute, nochmal, das ist so wichtig und so entscheidend, um das ganze Evangelium vollständig zu verstehen. Denn was muss geschehen, bevor Vergebung möglich ist? Was muss bei einem Menschen geschehen, bevor Vergebung möglich ist? Zuerst muss eine Erkenntnis stattfinden, richtig? Und dann ist die Frage, eine Erkenntnis von was? Von der eigenen persönlichen Sündhaftigkeit, richtig? Das ist der Anfang, wo es anfangen muss. Deiner Schuld vor Gott. Letzten Endes sind alle Sünden nämlich gegen den Schöpfer. Und Sünde, ganz einfach ausgedrückt, bedeutet einfach Römer 3,23, eine Stelle, die so klar ist und doch so verdreht wird heutzutage. Und ich habe es gerade erst wieder von einem Mega-Church-Pastor in Amerika gehört. Da heißt es, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit Gottes, die sie vor Gott haben sollten. Alle haben den heiligen Standard Gottes verfehlt, seinen Maßstab, seinen perfekten Maßstab. Das sagt Sünde. Einfach Ziel verfehlt. Bei der Sündenerkenntnis muss es bei uns allen anfangen. Und es ist so wichtig zu verstehen, denn ohne dass Gottes Wort und sein Geist dir deine Sündhaftigkeit offenbart, gibt es für dich keine Vergebung. Wenn du nicht weißt, dass du schuldig bist vor Gott, wozu brauchst du dann Vergebung? Wozu brauchst du Gnade? Wozu, richtig? Doch, Leute, nur weil es dir nicht gesagt wird, dass du schuldig bist vor Gott, heißt nicht, dass deine Schuld wegfällt. Sondern Gott hat eine Rechnung mit dir offen. Es sind die Sünden auf deinem Konto, die tiefroten Zahlen, unendliche Minus, die Schuld auf der einen Seite der Waage, die alles nach unten zieht, als der perfekte und heilige Richterspruch eines gerechten Gottes gegen dich. Es ist die Schuld, deine persönliche Schuld, die dich schuldig macht vor Gott. Und diese Schuld geht nicht weg. Diese Sünde geht nicht weg. Sie verjährt nicht, sie wird nicht durch deine guten Werke ausgeglichen. Nein, deine Schuld vor Gott bleibt. Doch es gibt eine Hoffnung und es ist so wichtig. Es gibt eine einzige Hoffnung. Und jetzt ist die Frage, wie können uns alle Sünden vergeben werden? Wie? Indem für deine Schuld bezahlt wird, richtig? Indem deine Schuld beglichen wird, richtig? Denn keiner kann sündenbeladen, auch nur mit einer einzigen Sünde in den Himmel kommen und vor einem sündlosen Gott stehen. Keiner. Keiner wird gerettet, der nicht vorher gereinigt wird. Keiner. Gott schenkt Gnade, das wissen wir, aber er schenkt nur Gnade über die Person, der vorher vergeben wurde. Aber nicht durch dich. Denn du kannst deine Vergebung nicht selber erlangen. Also wie kann deine Schuld und deine Sünde vor Gott beglichen werden? Wer hat für dich bezahlt und sich für dich hingegeben? Wer hat sich für dich eingesetzt, wurde für dich weggesandt, damit du freigesprochen wurdest? Wer hat sich eingesetzt, damit du von der Sünde getrennt wurdest? Welche Bezahlung musste erfolgen, damit Gottes Zorn von dir abgewendet wurde. Und die einzige Bezahlung, die würdig war, die Gott wohlgefällig war, die fähig war, alle Schuld zu vergeben, ist allein der Kreuzestod Jesu Christi und sein kostbares, reinigendes Blut. Wie es Matthäus 26:28 so deutlich sagt, hört einfach kurz zu. Denn das ist mein Blut, Jesus sagt. Das des neuen Bundes, das für viele vergossen wird, zur was? Zur Vergebung der Sünden. Vergebung ist allein also in Jesus und durch Jesus. Wie es auch die Grammatik hier in Markus 3:28 so deutlich sagt, denn es steht hier im Passiv. Und das Passiv von Vergeben bedeutet, es wird an dir getan. Du kannst es nicht erwirken, sondern Gott wirkt es an dir. Aus seiner Gnade in und durch das Erlösungswerk Jesu Christi. Amen. So ist es. Doch die fundamentale Wahrheit über Vergebung Gottes ist immer noch nicht vollständig. Sie ist immer noch unvollständig hier. Und gerade in vielen Gemeinden bleibt sie unvollständig. Denn Vergebung ist nur dann möglich, nur wann möglich, für jeden, der glaubt. Und für jeden, der aufrichtig und wahrhaftig von seinen Sünden Buße tut. Glaube und Buße führen zur Vergebung und von allen Sünden. Und das ist, was Gottes Wort so deutlich macht. Wenn ihr nur umblättert auf Markus 1, 4 uns angucken, die Verkündigung von Johannes dem Täufer in der Wüste und der dann sagte, tauft euch zur Vergebung der Sünden. Die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Jesus selbst stimmt mit ein in Lukas 24, 47 und sagt, in seinem Namen über sich selbst soll Buße und Vergebung der Sünden verkündigt werden. Es ist immer wieder Buße zur Vergebung der Sünden. Auch Petrus sagt wenig später in Apostelgeschichte 2, 38, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen im Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. Es ist Glaube, Buße, Vergebung. Das ist die Gnade Gottes, wie es auch unsere geistlichen Väter erkannten. Dietrich Bonhoeffer sagte einst, billige Gnade ist die Verkündigung von Vergebung ohne die Aufforderung der Buße. Das ist billige Gnade. Wenn wir also zurückgehen in unseren Text hier in Markus 3, 28 und uns nochmal diese Aussage anschauen, um auch die Irrlehre der Allversöhnung bloßzustellen. Im Gesamtkontext der Schrift sagt Jesus hier also, alle Sünden sollen den Menschenkindern vergeben werden. Solchen, die glauben, dass Jesus Christus für Sünde am Kreuz gestorben ist, als das stellvertretende Opferlamm. Solchen, die ihre Schuld vor Gott bekennen, Buße tun und ihr Leben Jesus Christus übergeben. Und solchen, die glauben, dass Jesus auch auferstanden ist, jetzt lebt und eins mit uns, mit allen Heiligen leben wird in Ewigkeit. Das ist die fundamentale Wahrheit der Vergebung. Und was ist das für eine Zusage, oder? Was für eine Wahrheit. Was für ein Segen. In Jesus ist Vergebung von Sünden. Nein, von allen Sünden. Alle Sünden deiner Kindheit. Von allen Sünden deiner Jugend. Alle Sünden deines Erwachsenwerdens. Alle Sünden in deiner Ausbildung, bei der Arbeit und bei der Uni. Alle Sünden in der Ehe, alle Sünden in der Kindererziehung, alle Sünden deiner Gedanken und deines Mundes. Und auch alle Sünden deines Lebens, deines Leibes und deiner Sinne. Alle Sünden der Unzucht, Pornografie, Homosexualität, Abtreibung, Mord, Selbstmord. Alle diese Sünden können vergeben werden. Durch wen? Allein in und durch Jesus Christus. Der zu uns ruft, kommt her zu mir, alle ihr mühseligen und beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Frieden geben, Matthäus 11, 28. Alle unsere Sünden, sagt Gottes Wort, die uns befleckt haben, werden weiß wie Schnee, Jesaja 1, 18. Und vielleicht stehst du vor Gott, vielleicht bist du heute hier und sagst, ich bin ein so großer Sünder, aber lass mir dir eine Sache sagen, Jesus ist ein viel größerer Erlöser, der ausrief am Kreuz, es ist vollbracht. Schlagt mal Psalm 103 auf, ein so wunderbarer Vers, so wunderbarer Abschnitt, schon im Alten Testament, der diese biblische Vergebung so klar auf den Punkt bringt. Da heißt es im Psalm 103, Vers 10, und in den folgenden Versen, einfach ein längerer Abschnitt, der einen so ins Herz dringen sollte, heißt es, er hat nicht mit uns gehandelt nach unseren Sünden und uns nicht vergolten nach unseren Missetaten. Amen. Denn so hoch der Himmel über die Erde ist, so groß ist seine Gnade über den, die ihn fürchten. Sofern der Osten ist, vom Westen hat er unsere Übertretung von uns entfernt. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, welche ihn fürchten. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er denkt daran, dass wir Staub sind. Die Tage des Menschen sind wie Gras, er blüht wie eine Blume auf dem Feld. Wenn ein Wind darüber weht, so ist er nicht mehr und ihre Städte kennt sie nicht mehr. Aber die Gnade des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten. Und seine Gerechtigkeit bis zu den Kindeskindern bei denen, die seinen Bund bewahren und an seine Gebote bedenken, um sie zu tun. Der Herr hat seinen Thron im Himmel gegründet und seine Königsherrschaft regiert über alles. Lobt den Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die ihr seinen Befehl ausführt, gehorsam der Stimme seines Wortes. Lobt den Herrn, alle seine Herrscher und seine Diener, die ihr seinen Willen tut. Lobt den Herrn, alle seine Werke an allen Orten seiner Herrschaft. Lobe den Herrn, meine Seele. Bei dem Herrn ist Vergebung, bei ihm allein. Und J.C. Ryle stimmt hier mit ein und sagt, die Krone und Herrlichkeit des Evangeliums ist Vergebung. F.F. Bruce sagt, das Evangelium ist die Botschaft von Vergebung. Es könnte nicht anders sein, denn es ist das Evangelium Gottes und Gott ist ein vergebener Gott. Vergebung könnte man also wie folgt definieren, um das auf den Punkt zu bringen, noch einmal zusammenfassend von dem, was wir gehört haben. Es ist die komplette Auslöschung der Bestrafung Gottes gegen dich für sündige Menschen. Es ist die Bezahlung aller Schuld, die vor Gott beglichen werden musste, allein in und durch Jesus Christus und durch Glaube und Buße. Das ist biblische Vergebung auf den Punkt gebracht. Die komplette Auslöschung deiner Bestrafung von Gott wegen deiner Sünde, die Bezahlung aller deiner Schuld, die vor Gott beglichen werden musste, und das allein in und durch Jesus Christus, allein durch Glaube und Buße. Das ist die fundamentale Wahrheit von Buße und von Vergebung. Das ist es, was wir hier verstehen müssen. Und mit dieser fundamentalen Antwort kommt Jesus zuerst diesen Schriftgelehrten entgegen. Und die gleiche Frage kannst du dir stellen in deinem Leben heute. Wie sieht es bei dir und in deinem Herzen aus? Bist du voller Schuld? Bist du voller Sünde? Fühlst du dich schlecht wegen all deiner Lust, deinen Lügen, Stolz, Süchte und deinem Zorn? Hast du ein schlechtes Gewissen? Es gibt nur eine einzige Antwort für dich. Suche Vergebung mit Gott und das allein in und durch Jesus Christus. Er allein kann dich in Ewigkeit von innen und außen rein waschen. Und das bis in alle Ewigkeit. Wie es hier so schön heißt in Vers 28 in Markus 3. Wahrlich, ich sage euch, alle Sünden sollen den Menschenkindern vergeben werden. Und dann fährt Jesus hier fort in Vers 28 mit den Worten, auch die Lästerung, womit sie lästern. Und jetzt könnte man sich die Frage stellen, Moment mal, alle Sünden sollen einem vergeben werden und dann fügt er hinzu, alle Lästerung, ich meine, Lästerung ist doch auch eine Sünde. Also warum hebt er hier diese Lästerung hervor? Warum kommt er jetzt zu diesem extra Punkt am Ende von Vers 28 und sagt, auch die Lästerung? Was für eine Rolle spielt die Lästerung hier im Abschnitt? Und das ist die zweite fundamentale Wahrheit, mit der wir uns jetzt beschäftigen wollen, die Wahrheit von der Lästerung des Geistes. Zweite Wahrheit, die Wahrheit von der Lästerung des Geistes. Und nochmal kurz, damit wir eintauchen in diesen Abschnitt hier noch einmal. Die Massen drängen Jesus immer mehr, das haben wir gesehen. Er ist schon vollkommen panisch teilweise am Arbeiten, sodass er die Jünger ihn wegholen wollen. Die Anfeindung gegen ihn nimmt Überhand. Immer mehr zu diesem Punkt, wo sie Morddrohungen gegen ihn aussprechen und sogar ihn planen umzubringen. Warum? Denn die Kraftwirkung Jesu, die Kraftwirkung des Geistes, mit der Jesus lehrte, heilte und Dämonen austrieb, war unleugbar sichtbar und alle sahen es, alle. Sodass die Volksmenge immer mehr begriff, wer Jesus wirklich war. Und das hasste die geistliche Elite, denn sie liebten ihre Macht, ihre Stellung und hatten kein Interesse, diesen Bereich ihres Lebens aufzugeben. Und die einzige Möglichkeit, die sie dann sahen, um diese Kraftwirkung, diese, diese Stellung Jesu, die Erkenntnis des Volkes einzudämmen, wie sie dachten, war, indem sie seine Machtwirkung dem Obersten der Dämonen zuschrieben, als Diener Satans. Und wegen dieser Behauptung antwortete Jesus nun mit dieser zweiten fundamentalen Wahrheit hier, erst die Wahrheit über die Vergebung Gottes und nun die Wahrheit von dem Gericht Gottes in Vers 29. Wer aber gegen den Heiligen Geist lästert, der hat in Ewigkeit keine Vergebung, sondern er ist in einem ewigen Gericht verfallen. Jesus macht nun klar, ihr alle hier seid gerade in der größten Gefahr, die Sünde der Lästerung des Geistes zu begehen. Die unvergebbare Sünde. Eine Sünde, die so abscheulich, so niederträchtig ist, dass sie niemals, niemals vergeben werden kann als die ewige Sünde. Und vielleicht haben einige von uns schon das Thema der Lästerung des Geistes gehört, die unvergebbare Sünde, viele Dinge dazu gehört, weil irgendwann stolpert jeder Christ einmal über dieses Thema der Lästerung des Geistes. Doch was bedeutet diese unvergebbare Sünde eigentlich wirklich? Und was bedeutet sie nicht? Kann man diese Sünde heute noch begehen? Was ist die zeitlose Wahrheit, damit wir aus dieser Botschaft, aus diesem zweiten Teil, praktische Anwendung für unser Leben ziehen können? Und damit wollen wir uns die restliche Zeit ganz ausführlich beschäftigen mit dem Gericht Gottes und der Kehrseite von Gottes Gnade. Also, lass uns erstmal Begrifflichkeiten wieder klären, ja? Systematik, ich liebe das. Von daher, lass uns mal klären, was Lästerung hier, dieses Wort, bedeutet, ja? Damit wir ganz klar verstehen. Aus dem Griechischen kommt dieses Wort von dem Begriff Blasphemeo, ja? Klingt schon näher dem Begriff, den wir heute kennen, Blasphemie. Das ist also nicht die Lästerung, die wir tun, wenn wir so über Daniel schlecht reden oder über ein anderes, sondern Blasphemie bedeutet verleumden, schmähen, beschimpfen, verteufeln, feindlich und hasserfüllt reden und das alles gegen Gott. Das ist das Wort Lästerung, das ist das Wort Blasphemie. Im Alten Testament war die Konsequenz für Gotteslästerung, für Blasphemie, der Tod durch Steinigung. 3. Mose 24, 16. Doch im Neuen Testament sehen wir hier etwas anderes, oder? Noch einmal Vers 28 in Markus 3. Alle Sünden sollen dem Menschen vergeben werden, auch die was? Auch die Blasphemie, auch die Lästerung, die allgemeine Lästerung, mit der sie lästern. Und doch, es gibt eine Ausnahme der Lästerung in Vers 29. Wer aber gegen den Heiligen Geist lästert, der hat in Ewigkeit keine Vergebung. In Ewigkeit keine Vergebung. Doch was ist die unvergebbare Sünde? Was ist die Lästerung des Geistes? Und wir fangen hier zuerst an mit, erstens, was die Lästerung des Geistes nicht bedeutet. 8 kurze, knackige Punkte dazu. 2 sind vielleicht ein bisschen länger. Erstens, die Lästerung des Geistes ist nicht limitiert für die Zeit Jesu. Sie kann heute noch begangen werden wie damals. Und es gibt viele Christen und viele gute Bibellehrer, die der Meinung sind, dass diese Sünde nur für die Zeit Jesu galt und heute nicht mehr begangen werden kann. Das war auch meine Meinung am TMS, die Standard-TMS-Antwort, die ich geben konnte. Diese Sünde galt für damals. Und mein und ihr Argument war und ist heutzutage noch, die Sünde konnte nur im ersten Jahrhundert begangen werden, als Jesus noch anwesend war, weil keiner so im Geist wirkte wie er. Und weil er heute nicht mehr da ist, können wir diese Sünde nicht mehr begehen. Er muss also anwesend sein, damit diese Sünde begangen werden konnte. Wenn wir aber nochmal den Text lesen, da heißt es noch einmal, damit wir diese Verse nie wieder vergessen, weil wir sie so oft gehört haben heute. Wahrlich, ich sage euch, alle Sünden sollen den Menschenkindern vergeben werden, auch die Lästerung, womit sie lästern. Kein Punkt. Das ist eine so zeitlose, so allgemeine, so unlimitierte Aussage. Doch dann soll auf einmal Vers 29, was der gleiche Satz ist, ohne Punkt, ohne Komma, in dem Sinne, exklusiv nur für die damalige Zeit machen. Vers 28 und 29 sind ein und derselbe Satz. Sie zählen für die ein und dieselbe Zeit. Und wir haben die Verszählung heute bei uns. Wir sind manchmal so, ja, Vers 28, Vers 29, aber das ist nicht inspiriert, ja? Wenn ihr euren Finger anhaltet, dann nehmt einfach die Zahlen weg an der Seite. Es ist ein und derselbe Satz. Es ist eine Aussage mit zwei Richtungen. Erst die Vergebung für alle und dann die Ausnahme für alle die, die gegen den Heiligen Geist lästern. Wenn wir also nur Vers 29 hier hätten, für sich stehend, könnte man vielleicht dazu neigen zu sagen, dass diese Aussage nur für damals ist. Aber weil es ein und derselbe Satz ist, kann man es nicht auf die damalige Zeit beschränken. So wie wir hermeneutisch in Gottes Wort vorgehen, wie wir Gottes Wort auslegen und verstehen, kann man nicht sagen, ansonsten liest man hinein in den Text, dass die 29 ist beschränkt, 28 ist unbeschränkt. Wir sind der Meinung, es ist heute noch möglich. Zweitens, und wir gehen noch weiter darauf ein, keine Sorge. Zweitens, die Sünde spricht nicht von einer allgemeinen Sünde des Unglaubens. Manche sagen, jeder Ungläubige letztendlich, wenn er gestorben ist, hat die Sünde, die unvergebbare Sünde der Lästerung des Geistes getan, weil er ist gestorben im Unglauben, er hat dann dadurch gegen den Geist gelästert. Doch das stimmt auch nicht. Denn Jesus spricht hier keine allgemeine Warnung gegen jeden Unglauben aus, sondern Jesus spricht hier gegen ganz bestimmte Menschen, die in der Gefahr standen, diese ganz bestimmte Sünde zu tun. Drittens, die Sünde kann nicht von einem wahren Christen begangen werden. So wichtig. Einige sagen, jeder Christ kann diese Sünde begehen. Und wir werden noch zu Hebräer 6 kommen, weil das ist einer der Hauptargumente, den sie nutzen, weil die generell arminianisch geprägt sind in ihrem Glauben. Die meinen, man kann mit seiner Erlösung mitwirken und man kann genauso mitwirken, seine Erlösung zu verlieren. Doch Jesus selbst macht so deutlich, dass jeder, der ewiges Leben hat, nicht verloren geht in Ewigkeit. Jemand also, der die unvergebbare Sünde begeht, kann weder Christ sein noch errettet sein. Viertens, diese Sünde ist keine bestimmte niederträchtige Sünde wie Mord, Unzucht oder Selbstmord. Alle diese Sünden, haben wir gehört, können vergeben werden, selbst die Lästerung im Allgemeinen. David war ein Mörder, er war ein Unzüchtiger. Mose war ein Mörder, Paulus war ein Lästerer, doch ihnen wurde vergeben. Fünftens, diese Sünde spricht nicht davon, Jesus vor den Menschen zu verleugnen. Petrus hatte in Markus 14, 66 bis 72 Jesus wie oft verleugnet? Dreimal. Aber ihm wurde vergeben, denn es war nicht die Lästerung des Geistes. Sechstens, und das ist wichtig, der Punkt, die Lästerung des Geistes ist nicht die Lästerung des Namens Jesu. Und hier ist einer der Hauptpunkte, warum viele der Meinung sind, dass es nur noch damals gültig war, weil es war die Lästerung letzten Endes gegenüber Jesus. Und deswegen kann es nur damals gemacht werden, nicht mehr heute. Weil es geht hier um die Namen und die Person Jesu. Doch von Paulus in 1. Timotheus 1, Vers 13 wissen wir, dass er ein Lästerer war. Er sagt es selber über sich. Doch Paulus wurde vergeben, selbst seine Gotteslästerung. Und Gotteslästerung schließt Jesus mit ein, seine Lästerung gegenüber Jesus, dem Messias, gegen den er vorging und sogar bei Morden mit teilhaftig wurde. Und wenn wir hier in Markus 3 ganz genau lesen, was finden wir dann in Vers 30 in Markus 3, einem Satz, der exklusiv nur in Markus steht, da heißt es, und Jesus fügt hinzu, außer gegen die Sünde, gegen die Lästerung gegen den Heiligen Geist. Denn sie sagten, er hat einen unreinen Geist. Es geht hier also um den Geist. Und wenn es für euch noch nicht genug ist, dann lasst uns wieder in den Kontext, in die Parallelstelle schauen, in Matthäus 12, 31. Blättert mal dahin. die es noch deutlicher macht, um wen es hier geht. Und er hat es eigentlich schon in Markus 3 zweimal jetzt gesagt, um wen geht es. Aber Matthäus ist eigentlich das Argument schlechthin, was wieder nicht von Matthäus kommt oder irgendjemand anders umbenannten, sondern von Jesus selbst. Matthäus 12, 31 bis 32 sagt Jesus so deutlich: Darum sage ich euch, jede Sünde und Lästerung wird den Menschen vergeben werden, aber die Lästerung des Geistes wird den Menschen nicht vergeben. Kommt euch bekannt vor? Und jetzt kommt's. Jetzt kommt der Zusatz hier in Matthäus, den wir in Markus 3 nicht finden. Da sagt Jesus: Und wer ein Wort redet gegen den Sohn des Menschen, gegen wen? Jesus, dem wird was? Vergeben werden. Wer aber gegen den Heiligen Geist redet, dem wird nicht vergeben werden, weder in dieser Weltzeit noch in der zukünftigen. So deutlich, oder? Es geht hier um den Heiligen Geist. Nicht die Lästerung Jesu, sondern die Lästerung des Heiligen Geistes. Und jetzt könnte man sich die Frage stellen, warum geht es hier so sehr um den Heiligen Geist? Warum wird der Heilige Geist in den Vordergrund gestellt? Eigentlich geht es doch immer um Jesus, ja? Die Antwort in der Kindestunde, immer Jesus! Warum der Heilige Geist? Und wir müssen uns eine Sache immer vor Augen führen, und das ist, es geht weit in die Christologie rein, weit in die Lehre über Christus, um zu verstehen, wer er ist, in welcher Kraft er gewirkt hat. Und wenn wir das festhalten, ist Jesus als Mensch, alles, was er tat, alles, was er lehrte, alles, was er wirkte, war in und durch den Heiligen Geist. Alles, was er tat, war durch die Kraftwirkung. Man könnte noch weitergehen in Philipper 2, wir haben die Zeit nicht, um zu sehen, wie er sich entäußert hat. Alles, was Jesus tat, war in und durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist die wirkende Kraft hinter allem, selbst in der Zeit Jesu. Und er ist derjenige, der die Botschaft des Evangeliums in alle Welt hinausträgt. Der Heilige Geist, Johannes 15, 26. Könnt ihr kurz hingehen, weil wir gehen danach an 16 weiter. So deutlich, wo Jesus wieder selbst spricht und sagt in Johannes 15, 26, wenn aber der Beistand kommt, den ich euch vom Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, so wird er von mir Zeugnis geben. Und dann in 16, 8 und 9 lesen wir weiter. Und wenn jener kommt, jener wer? Der Heilige Geist, wird er die Welt überführen. Von was? Von Sünde und Gerechtigkeit und vom Gericht. Und dann sagt er nochmal in Vers 9, von Sünde. Warum? Weil sie nicht an mich glauben. Das ist die Wirkung des Heiligen Geistes. Es ist der Heilige Geist, der in den Herzen jeder Menschen wirkt. Es ist der Heilige Geist, dem man, wenn man ihm widersteht, man nicht errettet werden kann, weil er in dir wirken will. So wie Stephanus es auch auf den Punkt brachte, wieder gegenüber der geistlichen Elite. Hört kurz zu, einfach in Apostelgeschichte 7, 51, sagt er, ihr widerstrebt alle Zeit, wem? Dem Heiligen Geist. Wie eure Väter, so auch ihr. Es waren die geistlichen Leiter, die dem Heiligen Geist und seiner Wirkung widerstanden. Und sie lästerten auch noch gegen ihn. Und damit lästerten sie gegen wen? Und es ist so wichtig hier, warum der Heilige Geist hier rausgestellt wird. Warum? Eine weitere Bestätigung: Der Heilige Geist ist die dritte Person der Gottheit. Die dritte Person der Dreieinigkeit Gottes. Denn die Vorhebung des Geistes hier, sogar vor Jesus oder anders als Jesus, kann nur eine Sache bedeuten und bestätigen: Der Heilige Geist ist ebenfalls wahrer Gott. Durch die Lästerung gegen ihn ist eine Lästerung gegen Gott. Aber besonders die Lästerung gegen ihn und seine Wirkung ist die unvergebbare Sünde. Noch zwei Punkte hierzu. Siebtens, die Sünde spricht nicht von Ausrutschern gegenüber dem Heiligen Geist. Lästern, wie wir es gehört haben, ist eine ganz bewusste, ganz gezielte und offenkundige Ablehnung und Verspottung der Kraftwirkung und Wahrheit des Heiligen Geistes, kein einfacher Ausrutscher, eine Emotionalität. Und achtens, nur kurz, Die Sünde spricht nicht von der Sünde, die bis zum Tod führt, aus 1. Johannes 5, 16 und 17. Zu der Stelle gehen wir nicht mehr. Aber auch dort spricht er zu Brüdern am Anfang und Brüder spricht von Christen. Und deswegen kann das nicht die gleiche Sünde sein, denn er spricht hier zu wiedergeborenen Christen. Das ist es, was die Lästerung des Geistes nicht ist. Und ihr fragt euch alle, na was ist es denn nun? Okay. Zweiter Punkt, was ist die Lästerung des Geistes wirklich? Was bedeutet sie wirklich? Erstens, zusammenfassend, von allem, was wir eben schon gehört haben, lässt sich festhalten, die Lästerung des Geistes ist eine verbale und bewusste Ablehnung und eine Verspottung der Wirkung des Heiligen Geistes, der von der vollständigen Wahrheit von Jesus Christus wirkt. Noch einmal, die Lästerung des Geistes ist eine verbale und bewusste Ablehnung und eine Verspottung der Wirkung und dem Zeugnis des Heiligen Geistes von der vollständigen Wahrheit über Jesus Christus. Also so wie der Heilige Geist wirkt in dieser Welt, als Licht in dieser Welt, durch das Evangeliums in die Finsternis leuchtet, um verlorene Sünder anzuleuchten und zu erreichen, damit sie die Wahrheit schmecken, sodass Frucht aufgeht, wie wir es dann auch in Markus 4 sehen, interessanterweise immer Kontext. Ja, es ist immer so, man denkt so, Markus 3 abgeschlossen, okay, jetzt ganz neu, Markus 4. Nein, alles zusammenhängt. Damit Frucht aufgeht, mit der daraus resultierenden Erkenntnis, wer Jesus Christus wirklich ist, doch dann, und das ist so wichtig, dann die bewusste Ablehnung und die bewusste Verspottung dieser glasklaren und unleugbaren Wahrheit als die Wirkung des Heiligen Geistes, das und das allein ist die Lästerung des Heiligen Geistes. Das ist die unvergebbare Sünde, die nicht vergeben werden kann. Der Theologe Louis Berghoff stimmt mit ein und sagt, diese Sünde ist die bewusste, bösartige und absichtliche Ablehnung und Verspottung der Beweise und der Überzeugung von dem Zeugnis des Heiligen Geistes von der Gnade Gottes in Christus. Und diese Sünde kann heute noch begangen werden von denen, die schmecken, verstehen und ablehnen und verspotten. Und das Gleiche, und da wollen wir kurz hingehen, wir haben noch ein paar Minuten, wir machen ein paar Minuten länger, lasst uns mal schnell nach Hebräer 6 gehen. Eine Stelle, die so wichtig ist, weil sie in die gleiche Richtung spricht und so oft falsch verstanden, falsch ausgelegt, falsch benutzt wird und falsch angewendet wird, um alle möglichen Irrlehren und Irrglauben zu belegen. Doch Hebräer 6 ab Vers 4 schießt genau in die gleiche Richtung. Und wir gehen langsam voran, damit wir das verstehen. Da heißt es, denn es ist unmöglich, die, welche einmal erleuchtet worden sind. Stopp. Solche also, die vollen Zugang erhalten haben zur einen Wahrheit. Durch die Verkündigung der einen Wahrheit des Evangeliums. Und wo dann auch der Heilige Geist, was er ja tut, hinleuchtet, damit sie erleuchtet wurden, indem die Wahrheit über Jesus Christus nahegebracht wird, sodass ein klares Bewusstsein entsteht von Jesus Christus. Das bedeutet, sie wurden erleuchtet. Das Verständnis, wer ist. Und indem sie, weiter im Text, die himmlische Gabe geschmeckt haben. Leute, so wichtig, den Unterschied hier klar zu verstehen zwischen schmecken und runterschlucken. Ja? Schlecken, kennt ihr doch alles, die schmecken. Ja? So, oh, ja, so ein bisschen Salz oder wenn man die Zitrone den Kindern dann reicht. Ja? Und hier ist es wirklich dieses Schmecken. Ah oh ja, oh ja, Jesus, Gemeinde. Ach, das brauche ich alles nicht. Nur schmecken, mal schauen und danach lass gut sein. Weiter. Und den Heiligen Geist teilhaftig geworden sind. Wichtig Wortstudie. Der Heilige Geist wirkt. Er ist anwesend im gleichen Raum. Das bedeutet teilhaftig werden. Wie der Heilige Geist teilhaftig ist diesem Gottesdienst anwesend im gleichen Raum, so ist er anwesend beim Wirken dort, wo er hinwirkt. leuchtet, aber er hat nicht Wohnung gemacht. So wichtig. Weiter im Text. Und das gute Wort Gottes geschmeckt haben. Wieder nur schmecken. Dazu die Kräfte der zukünftigen Weltzeit. Also die ewige Tragweite wurde verstanden von der Wahrheit, die verkündigt wurde, mit der man erleuchtet wurde, mit der man verstanden wurde, die man geschmeckt hat. Und man bleibt trotzdem zwischen diesen beiden Weltanschauungen stehen. Und dann kommt's. Und dann, was abgefallen sind. Sie stehen geradezu am Himmelstor, haben geschmeckt, wurden angeleuchtet, doch dann die bewusste, und das ist so wichtig, die bewusste, absichtliche Leugnung und Ablehnung der Wirkung des Heiligen Geistes. Und über die sagt der Hebräerschreiber, sodass es für sie unmöglich ist, weiter im Text, wieder zur Buße zu erneuern. Leute, Gottes Wort stellt hier so deutlich klar, für solche Menschen wird es einen Moment im Leben geben, wo es für sie unmöglich sein wird, wieder an den Punkt der Erleuchtung zurückzukommen, wo sie schmecken und verstehen, wer Jesus ist. Es ist unmöglich, weil sie keine Chance mehr haben, weil sie es bewusst abgelehnt haben. Selbst wenn sie die Wahrheit wieder verstehen, sie verstehen die Wahrheit nicht. Sie sind verstockt. Warum? Weiter im Text. Schaut weiter im Text. Da sie für sich selbst den Sohn Gottes wiederum kreuzigen und zum Gespött machen. Ihr Unglaube, und das ist so entscheidend hier, wieder kreuzigt den Herrn. Es ist fast so, dass die Erleuchtung, die Frucht und dieses Verstehen, sie teil waren an dieser Schar, die Jesus zurufen, als er in Jerusalem reinkam. Hosianna! Stunden später, was riefen die gleichen Leute? Kreuzige ihn! Interessanterweise fährt Hebräer 6, 7 bis 8 dann mit dem gleichen oder ähnlichen Bild vor, was wir in Markus 4 dann in ein paar Wochen sehen werden von dem Ackerboden. Und dann sehen wir den Unterschied, Vers 7 als die fruchtbare Erde eines wiedergeborenen Christen in Hebräer 6 und Vers 8 als ein Bild vom Ungläubigen. Und dann heißt es in Vers 9 so wunderbar, wir sind aber überzeugt, ihr Geliebten, ist so wichtig hier zu sehen. Hier kommt wieder die Hinwendung zu den Christen, wo er ja vorher nicht gesprochen hat. Dass euer Zustand, sagt er am Ende, besser ist und mit der Errettung verbunden ist. Doch wehe dem, Leute, wehe dem, der erleuchtet wurde und die Wahrheit geschmeckt und dann bewusst ablehnt. Es ist die evangelistische Warnung hier in Markus 3, 29, Hebräer 6, für jeden, der die unleugbare, unfehlbare und göttliche Wahrheit wahrhaftig hört, sie verstanden hat und dazu dann die Wirkung des Heiligen Geistes gesehen hat und sich bewusst ist, dass es wahr. Und dann diese Wahrheit mutwillig, bewusst und gezielt ablehnt. Für diesen wird der Punkt kommen, wo Gott sagt, jetzt ist es voll, jetzt reicht's, jetzt ist Schluss. Ich werde meine Perlen nicht unter die Schweine werfen. Matthäus 7, Vers 6. Und genau das ist der Fall bei diesen religiösen Leitern hier in Markus 3, Matthäus 12. Und die Lästerung des Geistes, und das ist so wichtig, ist nicht ein emotionaler Punkt, ja, wo man einmal was gesagt hat, wo man sich einmal irgendwie vergangen hat, wo man auch dem Glauben und der Bibel und den Christen gelästert hat. Sondern die Lästerung des Geistes ist, auch wie die Grammatik hier, das in Markus 3 sagt, ist ein verharrender, fortlaufender, dauerhafter Zustand des Verharrens in der Verspottung und Ablehnung Jesu. Wenn du also denkst, dass du diese Sünde mal begangen hast, bevor du gläubig wurdest, du hast sie nicht begangen und das Indiz davon ist es, dass du Angst davor hast oder zweifelst. Weil jemand, der diese Sünde begangen hat, dem ist es vollkommen egal. Der verspottet den Herrn und der verharrt da drin. Und dieses Verharren, diese Ablehnung sehen wir doch bei diesen religiösen Leitern schon in den ersten anderthalb Jahren, in Markus 3, 1 bis 3. Und dann sehen wir das in den letzten 13 Kapiteln, in den letzten anderthalb Jahren, die Markus ein bisschen langsamer und doch schnell betrachtet, in den letzten 18 Monaten vom öffentlichen Dienst bis zur Kreuzigung. John MacArthur macht hier kurz zum Schluss noch so deutlich. Die ungläubigen Pharisäer und alle anderen, die mit ihnen gegen den Heiligen Geist lästerten, sie alle haben sich abgeschnitten von der Gnade Gottes. Und hört genau zu, ist wichtig zum Ende. Nicht, weil die Gnade nicht angeboten wurde, sondern weil sie überreich angeboten wurde und dennoch so rebellisch und so dauerhaft abgelehnt wurde und sogar als satanisch dargestellt wurde. Und zu diesen Menschen sagt Gottes Wort so deutlich in Markus 3,29b, der hat keine Vergebung in Ewigkeit, sondern ist einem ewigen Gericht verfallen. Das ist die fundamentale Wahrheit von der Lästerung des Geistes. Lass mich abschließen mit der Warnung an jeden, wenn du eine solche Person bist. Lass mich dir sagen, das Leben auf dieser Erde ist kein Kinderspiel. Die Wahrheit vom Evangelium zu hören ist kein Kinderspiel. Es ist kein Kinderspiel, die Wahrheit von Jesus Christus als den Retter und Herrn zu hören. Es ist kein Kinderspiel, in die Gemeinde zu kommen. Und es ist kein Kinderspiel, mit dem ewigen Leben umzugehen. Denn es wird der Punkt in deinem Leben kommen, wo du dich klar entscheiden musst, wo du dich klar positionieren musst. Also wie sieht es bei dir aus? Folgst du dem Herrn oder folgst du ihm nicht? Stehst du mit dem einen Bein in der Welt, mit dem anderen Bein bei ihm? Du kannst nicht zwei Herren dienen. Also komme zum Herrn und mach ganze Sache. Leute, Gott vergibt Sünden, ja oder nein? Ja. Gott hat David vergeben, er hat den verlorenen Sohn vergeben, er hat Petrus vergeben, Paulus, er hat dir vergeben. Und er, egal, was du getan hast, Jesus Christus kann dir vergeben. Also komme zu ihm. Und seine Gnade, die so überreich angeboten wird, nimm sie an. Nimm sie im Glauben an. Nimm sie in der Buße an deines Herzens, indem du alle Schuld vor ihm bekennst, was wir auch nächsten Sonntag hören werden. Weil er mit seinem Tod vollkommen bezahlt hat. Vollkommen. Ein für alle Mal in Ewigkeit. Damit dir wirklich alle Schuld und Sünden vergeben werden können. Triff eine Entscheidung. Hier, heute und jetzt. Und ich weiß, es sind einige hier, die einfach nicht glauben und einfach nicht folgen wollen. Solche, die dem Heiligen Geist widerstehen. Sei ehrlich mit dir selbst und mit deinem Nächsten. Offene Ablehnung ist besser als geheuchelte Nachfolge. Und manche von euch kämpfen damit, einfach zu glauben und nachzufolgen. Warum fällt es dir so schwer? Warum fällt es dir so schwer, dein Leben Jesus unterzuordnen? Ist die Sünde wirklich so verlockend? Sei ehrlich mit dir, liebst du die Sünde mehr als Jesus Christus? Wenn du aber schon ein Christ bist, triff du die Entscheidung, Jesus ganz nachzufolgen. Komme nicht nur am Sonntag in die Gemeinde und spiele Christ. Lebst du tagtäglich mit dem Herrn zusammen als deinem persönlichen Retter, weil er deine Freude ist, bist du mit Jesus Christus verheiratet, in den guten wie in den schlechten Tagen. Und selbst in den schlechten Tagen folgst du ihm nach, weil du ihm gefallen willst und ihm alle Ehre geben willst. Lebe nicht ein Leben der Sünde, versteckt in deinem Herzen, in deinem Leben, sondern offenbare deine Schuld zu ihm, tu Buße, indem du deinem Ehepartner liebst, indem du deine Kinder liebst, indem du deine Eltern liebst, deine Freunde, deine Geschwister, indem du Christus liebst und indem du deine Gemeinde liebst wie Christus. Lebe ein Leben der treuen Nachfolge zu deiner ewigen Freude und zur ewigen Verherrlichung unseres Herrn und Retters. Amen. Lass mich noch kurz beten. Treuer Gott und Vater, wir wollen dir danken für dein wunderbares, klares, unfehlbares, lebendiges Wort, was wir wieder hören durften, hier aus Markus 3. Und du sprichst so klar zu allen unseren Herzen mit dieser unglaublich wunderbaren Botschaft, dass du wirklich alle Sünden vergeben hast. Und deswegen kommen wir hier zusammen. Das ist der einzige Grund, warum wir hier zusammenkommen, weil wir dir Ehre bringen wollen dafür, dass du das Opferlamm bist, das sich ganz am Kreuz hingegeben hat. Deswegen sind wir heute hier, weil du uns alle Schuld vergeben hast und wir dir Ehre bringen wollen dafür. Ich möchte dich bitten, dass du jeden Einzelnen heute wieder neu ins Herz gelegt hast, dir mit ganzer Hingabe zu folgen. Auch zu verstehen, dass du ein richtender Gott bist. Herr, das Gericht ist an uns vorübergegangen, die deinen Sohn angenommen haben in ihrem Herzen. Und dennoch bist du ein richtender Gott für alle, die dich dir abgelehnt haben. Und selbst die, die dir nachfolgen, Herr, schenke, dass wir nicht mit dem Leben in dir spielen, sondern mit ganzer Hingabe dir nachfolgen. Herr, wir brauchen dich, wir brauchen dich täglich, wir brauchen den Heiligen Geist, der in uns wandelt, der uns mit der Buße überführt und in uns wirkt, uns begabt und wirkt und auch das Lob in uns hervorbringt. Herr, wir danken dir für die Klarheit, lass es mit uns gehen, uns verändern und auch jetzt, wenn wir das Abendmahl nehmen, Herr, lass es tief in unsere Herzen dringen, dass wir dir wirklich vom Herzen Anbetung und Ehre bringen. In Jesu Namen, Amen.